Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 7. April. Heute geht es bei uns von A bis Z ums Thema Datenschutz. Denn gerade jetzt in Zeiten von Corona wird Datenschutz kleingeschrieben, sowohl vom Staat als auch von Unternehmen. Im Kampf gegen Corona sei dies aber keinesfalls Mittel zum Zweck, geben Datenschützerinnen und Datenschützer nun zu bedenken und warnen vor einer Aufweichung der Gesetze.
Und deshalb gilt gerade auch in der Schweiz, dass man immer die Verhältnismäßigkeit einhalten muss. Was bedeutet das? Maßnahmen, die müssen geeignet und erforderlich sein. Es darf kein milderes Mittel geben.
Und die Kritik an Zoom reißt nicht ab. Die Videokonferenz-App steht wegen massiven Sicherheitslücken am Pranger. IT-Sicherheitsexperte Mark Ruf relativiert jedoch.
Die Summe der Schwachstellen ist natürlich ein bisschen hoch. Da hat man, wie es scheint, auch versucht, schnellstmöglich zu reagieren und zu verbessern. Es bleibt zu hoffen, dass das in Anführungsstrichen Anfängerfehler sind und dass man in Zukunft solche Sachen nicht mehr sehen wird.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Salim Staubli.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Seit ein paar Tagen sind Antikörpernachweise gegen Corona nun auch in Bern möglich. Das sogenannte Medix-Labor hat offenbar einen Weg gefunden, um spezifische Antikörper zu erkennen und zu bestimmen. Daher nimmt das Labor von nun an auch entsprechende Blutproben entgegen. Ärztinnen und Ärzte können diese dem Labor direkt übermitteln. Aufgrund der anhaltenden Corona-Krise steigt die Arbeitslosenquote in der Schweiz derzeit rasant. Lag die Quote vor einem Monat noch bei 2,5%, sind es inzwischen bereits 2,9%. Das sind rund 18.000 Menschen mehr als zuvor. Besonders hart getroffen habe es das Gasgewerbe, berichtet die Tageszeitung Der Bund. Hier war die Arbeitslosigkeit bereits vor der Krise ausgesprochen hoch. Im März stieg die Quote nun nochmals auf insgesamt 7,5%. Auf kantonaler Ebene leidet bislang der Kanton Graubünden am stärksten unter der Corona-Krise. Dort hat sich die Arbeitslosenquote innerhalb von einem Monat fast verdoppelt, und zwar von 1,2% auf 2%. Trotz der Corona-Krise nehmen National- und Ständerat ihre Arbeit wieder auf. Alle parlamentarischen Kommissionen dürfen wieder Sitzungen abhalten, auch solche ohne dringende Beratungsgegenstände. Das haben die zuständigen Büros von National- und Ständerat gestern Montag entschieden. Die Sitzungen sind jedoch an strenge Auflagen gebunden und können auch per Videokonferenz erfolgen. Um die Hygienevorschriften einzuhalten, finden die Sitzungen des Ständerats im Bundeshaus statt, diejenigen des Nationalrats im Hotel Bellevue. Ebenfalls haben die Büros der beiden Räte erste Traktanten für eine außerordentliche Session anfangs Mai festgelegt. Zentraler Programmpunkt sei das Hilfspaket, das der Bundesrat um weitere 20 Milliarden auf 40 Milliarden aufgestockt hat. Ebenso soll das Parlament über den Assistenzdienst der Armee beraten, heißt es in einer entsprechenden Medienmitteilung. Der britische Premierminister Boris Johnson liegt wegen Corona offenbar auf der Intensivstation. Nachdem Johnson der Bevölkerung gestern Nachmittag noch versicherte, dass alles in Ordnung sei mit ihm, verschlechterte sich sein Zustand im Verlauf des Abends rapide. Auf Anraten von Ärzten wurde er daraufhin ins Spital verlegt. Das ließ ein Sprecher der Downing Street gestern Abend in London verlauten. Das Ganze sei jedoch eher als Vorsichtsmaßnahme zu verstehen und dem Premierminister Johnson gehe es den Umständen entsprechend gut. Johnson ist bereits seit längerem mit dem Coronavirus infiziert und hat sich vor rund 11 Tagen in häusliche Quarantäne begeben. Die Regierungsgeschäfte hat er dabei weiterhin ausgeübt. Aufgrund der neuesten Entwicklungen wurden die Amtsgeschäfte nun vom britischen Außenminister Dominic Raab übernommen. Laut dem deutschen Innenministerium sind 2019 mehr als 22.000 rechtsextrem motivierte Straftaten in Deutschland registriert worden. Rund 2.000 mehr als noch im Vorjahr. Das geht aus der Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor. Bei den 2019 registrierten Straftaten mit rechtsextremem Hintergrund handelt es sich demnach vor allem um Propagandadelikte und um Fälle von Volksverhetzung. Gestiegen ist nach den Angaben aber auch die Zahl der antisemitischen Straftaten. Demnach registrierte die Polizei in Deutschland vergangenes Jahr 2000 Delikte, die sich gegen Menschen jüdischen Glaubens oder ihre Einrichtungen richtete. Damit noch zum Wetter. Morgen Mittwoch erwartet uns weiterhin viel Sonne. Die Höchstwerte liegen dabei vielerorts über 20 Grad. Dasselbe gilt auch für den Gründonnerstag und den Karfreitag. Abgesehen von einigen Quellwolken bleibt es überall sonnig und vor allem warm.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Es ist eine außerordentliche Lage. Seit über 3 Wochen befindet sich die Schweiz im Ausnahmezustand. Das bedeutet auch, dass die Regierung selbstständig Massnahmen erlassen darf, ohne dabei das Parlament mit einzubeziehen. Manche dieser Massnahmen betreffen jedoch Bereiche, die aufgrund des Datenschutzes normalerweise tabu wären. Uns interessiert daher, was sagen Organisationen, die sich für Datenschutz einsetzen, zu solchen Massnahmen? Kathrin Hiss hat nachgefragt.
Seit 3 Wochen hat das Bundesamt für Gesundheit BAG Zugriff auf Handydaten. Im Kampf gegen das Coronavirus hat das BAG von der Swisscom die Herausgabe der Werte verfügt. Auf Grundlage derer wollen die Behörden kontrollieren, ob sich die Menschen in der Schweiz an die Regeln des Bundesrates halten. Martin Steiger von der Digitalen Gesellschaft Schweiz erklärt, um welche Daten es sich hier handelt.
Bei diesen Daten geht es um ein Standardprodukt der Swisscom, das ist die Mobility Insights Plattform. Dort konnte man schon lange als Unternehmen zum Beispiel Daten kaufen, wo sich Personen grob bewegen, wo sich Personen aufhalten. Das heißt, wenn man Veranstalter ist oder den ÖV betreibt, dann konnte man so herausfinden, wo sich Personengruppen aufhalten. Diese Daten, die sind aggregiert, zum Teil auch anonymisiert. Man kann also grundsätzlich nicht auf einzelne Personen schließen. Das ist eigentlich ein gutes Mittel, um ja Personenflüsse oder auch Personendichten zu messen. Und mit der Verfügung hat das BAG eigentlich 2 Dinge gemacht. Einerseits kriegt das BAG die Daten gratis, die sind ansonsten sehr teuer. Und zweitens muss Swisscom die Daten auch gleich aufbereiten. Da hat das BAG diesen Aufwand dann auch nicht mehr.
Das BAG gab den Inhalt dieser Verfügung jedoch nicht von sich aus preis. Erst mit einem Gesuch auf Grundlage des Öffentlichkeitsgesetzes wurde das Papier nach einigen Tagen publiziert.
Ich denke, man sollte dem BAG und auch der Swisscom keine bösen Absichten unterstellen. Das BAG ist es sich wohl noch nicht gewohnt, transparent zu kommunizieren. Vieles ist noch neu, man ist zum Teil auch überfordert. Ich denke, da liegen die Gründe.
Dass diese Daten nun verwendet werden dürfen, sei eine geeignete und verhältnismäßige Strategie im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus, so Martin Steiger von der Digitalen Gesellschaft.
Diese Auswertung aufgrund dieser Mobility Insights Plattform der Swisscom, die erscheint sinnvoll, wenn es eben darum geht zu sehen, ja, wie bewegen sich die Personen, wie groß sind die Dichten der Personen an einzelnen Orten. Das erscheint durchaus verhältnismäßig. Umso erstaunlicher war es eben, dass das BAG und auch die Swisscom nicht von Anfang an transparent kommunizieren wollten. Denn eigentlich gab es gar nichts zu verbergen. Da wurde viel unnötiger Aufwand verursacht und auch viel Vertrauen verspielt.
Die digitale Gesellschaft bringt nun aber auch eine weitere Option ins Spiel. Sie befürwortet den Einsatz von sogenannten Contact Tracing Apps. Dabei registriert das eigene Handy alle sich in der Nähe befindlichen Mobiltelefone über die Bluetooth-Funktion. Die Reichweite dieser Funktion ist auf einige Meter beschränkt.
Bei diesen Apps ist die Idee, dass unsere Smartphones ja messen können, wenn andere Smartphones in der Nähe sind. Und da kann man nun sagen, ja, unter gewissen Bedingungen wird eben erfasst, wer wo in der Nähe war. Denn Nähe bedeutet ja ein Risiko, ein Infektionsrisiko. Wenn sich nun herausstellt, dass eine Person tatsächlich infiziert war, also durch einen Test, dann kann man zurückgehen in einen gewissen Zeitraum, ein paar Tage, vielleicht 2 Wochen, halt wie es sinnvoll ist, und die anderen Personen, die eben ein Risiko eingingen, informieren. Das heißt, ich bekomme dann auf meinem Smartphone aufgrund einer solchen App eine Alarmierung. Herr Steiger, wir haben die Vermutung, dass Sie sich infiziert haben könnten. Und dann gibt es Instruktionen. Vielleicht habe ich auch schon so, ja, Symptome schon, hatte ich sowieso schon den Verdacht. Oder man sagt mir, ja, Herr Steiger, jetzt müssen Sie sich testen lassen. Herr Steiger, jetzt müssen Sie sich vorsorglich isolieren. Da gibt es eine Hotline, wo man anrufen kann. Alles solche Dinge.
Solange die Behörden Daten anonymisiert behandeln, seien solche Maßnahmen aus Sicht der DatenschützerInnen verhältnismäßig und würden kein Problem darstellen. Fraglich sei aber, ob diese Anonymisierung immer aufrechterhalten werden könne.
Es ist sehr, sehr anspruchsvoll, dass Daten wirklich anonym sind und bleiben. Das heißt, da ist eben große Vorsicht geboten. Man darf nicht einfach mal behaupten, ja, das ist alles anonym. Häufig ist es ehrlicher, wenn man sagt, ja, wir streben Anonymität an, wir streben Datensparsamkeit an, aber eben auch erklärt, unter welchen Bedingungen dann die Daten nicht mehr anonym sind. Information, Freiwilligkeit, Einwilligung, das sind eigentlich die Dinge, auf die wir pochen.
Wohl schweizweit der größte Eingriff in die Persönlichkeitsrechte nimmt zurzeit der Kanton Aargau vor. Seit letzter Woche darf hier die Polizei das öffentliche Leben in Echtzeit durch Videokameras überwachen.
Wir halten das für jenseits von Gut und Böse. Das ist eigentlich ein Beispiel, wie Verhältnismäßigkeit gerade nicht funktioniert. Man muss sich mal vorstellen, im Kanton Aargau gab sich die Polizei selbst die Kompetenz, den gesamten öffentlichen Raum mit Videokameras in Echtzeit zu überwachen, nicht nur mit bestehenden Kameras, sondern auch mit neuen Kameras und mit Kameras von Dritten. Das heißt, jede beliebige Kamera im Kanton Aargau, die in den öffentlichen Raum zeigt, die kann verwendet werden. Dabei wurde gar nicht erklärt, wieso das erforderlich sein soll. Man sprach dann von virtuellen Patrouillen, aber virtuelle Patrouillen sind etwas ganz anderes. Da kann man auch einschreiten und so weiter. Da gibt es also erheblichen Erklärungsbedarf.
Grundsätzlich sei der Datenschutz in Zeiten von Corona in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen erheblich gefährdet, warnt Martin Steiger von der Digitalen Gesellschaft. Zum Beispiel sei es in den letzten Wochen vermehrt zu Cyberkriminalität gekommen.
Die ganzen Dinge, die es schon immer gab, Hacking, Phishing, Passwortklau, Betrügereien im Internet, die haben stark zugenommen. Eben weil man das ausnützt, dass nun viele Leute auch im Homeoffice arbeiten, weniger vorsichtig sind, vielleicht eher auf einen Betrugsversuch hereinfallen. Ein anderes großes Feld sind die Gesundheitsdaten. Wir sind ja bei der Digitalisierung der Schweiz etwas im Rückstand und nun besteht halt die Gefahr, dass man bei dieser Aufholjagd, die nun begonnen hat, den Datenschutz und die Datensicherheit vernachlässigt. Unser Rückstand ist eigentlich nicht politisch gewollt, sondern hängt auch mit einer gewissen fehlenden Kompetenz zusammen. Da muss man nun sehr, sehr vorsichtig sein, damit das Kind eben nicht mit dem Bade ausgeschüttet wird.
Fazit: Im Kampf gegen das Coronavirus gerät Datenschutz in vielen Zusammenhängen unter Druck. Bleibt zu hoffen, dass bei einer Rückkehr zur Normalität auch die Rückkehr zu strengen Richtlinien nicht auf der Strecke bleibt.
Ein Beitrag von Katrin Hiss. Mehr Infos zum Thema Datenschutz gibt es auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. Bei uns im Rabe Info geht es auch im weiteren Verlauf der Sendung ums Thema Datenschutz und um die entsprechende Kritik an einer Videokonferenz-App. Um Datenschutz geht es aber auch in diesem Song hier, das ist Daniela Flickentanz mit ihrem Song Daten, oh yeah.
Es geht um Daten von Personen, Name, E-Mail, Kontonummer, vielleicht auch wo sie wohnen, aber auch Alter, Größe und Gewicht und die Steuernummer fallen unter eine Schutzpflicht. Daten, oh yeah, Daten, wir müssen die Daten schützen. Datenschutz, das ist nicht ohne, das heißt Vorsicht, Rücksicht, Weitsicht, erst die Mühe, dann belohne. Wir schützen Menschen, das ist unsere Pflicht, vor Datenkraken und Spionen, vor Hackern und vor diesem ganzen Mist, der passiert, wenn man ein und dasselbe Passwort für lauter unterschiedliche Anwendungen benutzt und dann den Laptop offen herumstehen lässt oder seinen Zettel mit den notierten Passwörtern verliert. Daten, oh yeah, Daten, wir müssen die Daten schützen, oh die Daten, die müssen wir warten und ordnen. Wir müssen sie ordnen, 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 ordnen. Daten, oh yeah, Daten, ich liebe Daten so sehr. Wir müssen sie hegen und pflegen, dann nützen sie noch viel mehr. Okay, nun kommen wir zu den Grundlagen. Die Datenschutzgrundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz. Du musst also wissen, was du hast, warum und wo und beweisen, dass sie sicher sind. das sowieso. Dafür hat sich die EU 7 Prinzipien ausgedacht, nach denen du erfasst und übermittelst und deine Schutzmaßnahmen machst. Diese sind Fairness, Zweckbindung, Datenminimierung, Richtigkeit, Speicherbegrenzung, Integrität und Rechenschaftspflicht. Fertig ist deine Datenschutzerklärung. Daten, oh yeah, Daten. Wir müssen die Daten schützen, ja, die Daten, die müssen wir warten und ordnen. Wir müssen sie ordnen, 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 ordnen. Daten, oh yeah, Daten. Ich liebe Daten so sehr, wir müssen sie hegen und pflegen, dann nützen sie noch viel mehr. Sollten wir was nicht verstehen, die Bedeutung des Gesetzes nicht so leicht interpretieren, helfen uns die Datenschützer und Schützerinnen fix mit Rat und Tat und Zuspruch. Kosten tut das nix. Daten, oh yeah, Daten. Wir müssen die Daten schützen. So, was heißt das jetzt fürs Leben? Ich verspreche euch, dass ich so gut aufpasse, wie ich kann, alle Möglichkeiten ausschöpfe und dann mich endlich wieder meiner Arbeit zuwenden kann. Daten, oh yeah, Daten. Ich liebe Daten so sehr. Wir müssen sie hegen und pflegen. Dann nützen sie noch viel mehr. Und zu guter Letzt, denkt an euer Verarbeitungsverzeichnis und an eure Datenschutzerklärung. Und dann geht's los.
Rabe Info.
In Zeiten der Corona-Krise ist der Austausch in Gruppen fast nur noch per Videochat möglich. Starken Anklang findet derzeit die Videokonferenz-App Zoom. Zoom ist einfach bedienbar, sehr stabil, mit zahlreichen nützlichen Funktionen für die Arbeit, auch in Kleingruppen. Gleichzeitig aber steht Zoom in letzter Zeit wiederholt massiv in der Kritik. IT-Expertinnen und Experten und Datenschützende schlagen Alarm, weil Zoom massenhaft Daten geleakt und Sicherheitsfunktionen ausgehebelt hat. Ausführlich berichtet hat unter anderem das Newsportal Watson. Mark Ruf ist zuständig für die Forschungsabteilung beim Unternehmen für Cybersecurity und Informationssicherheit Skip AG in Zürich. Ruf relativiert die harsche Kritik an Zoom. Wer das Videokonferenz-App weiterhin nutzen wolle, solle und könne sich zumindest bedingt schützen, sagt Mark Ruf im Gespräch mit Wilmaral.
Mark Ruf, Millionen von Menschen tauschen sich derzeit über Zoom aus. Privatpersonen, aber auch Firmen, Schulen, Universitäten. Gleichzeitig reißen die Meldungen nicht ab von den massiven Sicherheitslücken. Für wie sicher erachten Sie denn Zoom aktuell, wenn man es nutzt, jetzt nicht als IT-Expertin, sondern als Normalbürgerin?
Also grundsätzlich bin ich ein bisschen überrascht vom negativen Feedback, das Zoom momentan erhält. Klar haben sie Schwachstellen und Mängel, die sind aber eigentlich nicht unüblich auf diesen Plattformen. Da kann man sich sicher verbessern, was Zoom betrifft, aber wirklich die schlimmste Software auf diesem Planeten, wie es momentan den Anschein macht, so sehe ich das eigentlich nicht.
Die Sicherheitslücken kamen ja tröpfchenweise zum Vorschein, erschienen in den Medien. Es gab das sogenannte Aufmerksamkeitstracking. Man sprach über die Weitergabe von Daten an Facebook bis zum Zugriff auf Mac-Computer, um irgendwelche Programme zu installieren. Gibt es denn Sicherheitslücken, welche Sie als besonders gefährlich erachten?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Alles ist natürlich unschön. Man muss aber bedenken, dass natürlich viele dieser Mechanismen auch auf anderen Plattformen gegeben sind. Auch andere Plattformen geben Informationen an Werbepartner weiter oder erlauben Logins mit Facebook oder anderen sozialen Plattformen. Und da muss unweigerlich eine Datenweitergabe stattfinden. Die Summe der Schwachstellen ist natürlich ein bisschen hoch. Da hat man, wie es scheint, auch versucht, schnellstmöglich zu reagieren und zu verbessern. Es bleibt zu hoffen, dass das in Anführungsstrichen Anfängerfehler sind und dass man in Zukunft solche Sachen nicht mehr sehen wird.
Sie haben es eben angesprochen, jedes Mal, als neue Sicherheitslücken bekannt wurden, kam die Antwort von Zoom, man werde diese Lücken nun schließen. Ist das denn der übliche Lauf der Dinge bei solchen Programmen?
Ja, das ist natürlich der übliche bzw. der gewünschte Lauf der Dinge. Es ist nicht unüblich, dass Hersteller Anfragen bezüglich neu gefundenen Schwachstellen ignorieren. Entweder gewollt, weil man sich vor der Arbeit drücken will oder weil einfach die Prozesse nicht vorhanden sind, um sich da professionell damit auseinanderzusetzen. Und es ist natürlich stets ein Qualitätsmerkmal eines Unternehmens, wie schnell werden Schwachstellen angenommen und wie schnell wird darauf reagiert.
Nun haben ja auch UserInnen reagiert. New York zum Beispiel hat den Schulen empfohlen, die Alternative von Microsoft zu nutzen in Zukunft und eben nicht mehr Zoom. Wird da überreagiert?
Ja, also wie gesagt, eingehend von meinem Gefühl her, ja, es ist mehr oder weniger blinder Aktionismus, würde ich sagen, wenn man so eine pauschale Aussage macht. Ich bin selber Dozent an verschiedenen Fachhochschulen und Universitäten und dort wird bevorzugt Zoom eingesetzt. Es wurde natürlich auch Microsoft Teams evaluiert. Das eignet sich aber für gewisse Dinge gar nicht. Und mich erstaunt ein bisschen, dass da diese Vorgabe so konsequent ausgesprochen wird und es fragt sich, ob da nicht im Hintergrund eine Lobby oder eine Verbindung zu Microsoft genutzt wurde, um da einen Mitbewerber zu verdrängen.
Dann kann man sagen, dass wenn man eine Video-App nutzen will, die sehr viele gute Funktionen hat, dann muss man halt damit rechnen, dass die persönlichen Daten weitergegeben werden.
Ja, in der heutigen Zeit muss man das sowieso, weil alles vernetzt ist und Daten sind Geld, das haben die Unternehmen mittlerweile begriffen. Es ist natürlich bei Security stets ein Abwägen von Risiken und Nutzen. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, wie wichtig ist Cybersecurity im Umgang mit einer solchen Videokonferenz? Ich würde jetzt persönlich auch keine ultrageheimen Daten kommunizieren wollen, aber das würde ich sowohl bei Microsoft als auch bei Zoom eigentlich nicht.
Kann man denn nicht sagen, dass die quasi kontrollierte Weitergabe von Daten durch die Unternehmen doch noch etwas anderes ist, als wenn HackerInnen Zugriff auf die Konten, auf die Computer haben könnten?
Ja, es ist einfach eine andere Färbung im letzten Endes gleichen Problems. Dritte könnten in Besitz von Informationen, von Benutzerprofilen kommen. Das ist unschön und ungewollt. Ich persönlich bin da sicher mit einer eher unpopulären Meinung zugegen. Und zwar, ich bin der Meinung, Privacy, Privatsphäre ist eine Geschichte der Vergangenheit. Das ist ein Thema, das wir unseren Enkelkindern erzählen werden. Das können wir eigentlich aufgeben. Da wird überall mitgehört, abgehört, analysiert. Unabhängig, ob das jetzt Microsoft, Apple oder Cisco ist, das ist schlussendlich, alle machen das oder streben das Gleiche in etwa an.
Und doch gibt es ja auch Open-Source-Programme, wie zum Beispiel Jitsi. Wenn man das über Switch nutzt, dann kann man ja davon ausgehen, dass die Verbindung mehr oder weniger sicher ist.
Ja, der Vorteil von quelloffenen Lösungen ist natürlich, dass man sich vergewissern kann, wenn man denn die Zeit und Muße findet, ob das auch tatsächlich das tut, was es behauptet. Bei solchen Lösungen stellt sich immer die Frage, wo werden die Daten ausgetauscht oder gehalten. Wenn man das natürlich selber unter Kontrolle hat, ist das ein großer Vorteil. Der Nachteil ist natürlich, dass man dann auch selber zuständig ist, das zu bewirtschaften, zu administrieren. Und das ist natürlich ein zusätzlicher Aufwand, der je nachdem nicht in Frage kommt.
Wenn man jetzt eine sichere und möglichst einfache Lösung möchte, was empfehlen Sie?
Das ist ganz davon abhängig, was das eigene Bedürfnis ist. Ich habe natürlich nicht alle Produkte evaluiert, die es da auf dem Markt gibt. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Zoom viele Funktionen hat, gerade in größeren Gruppen und Gruppenarbeiten, die ungeschlagen sind. Alternativen sind natürlich Microsoft Teams oder Skype. Cisco hat WebEx, Google hat Hangout. Dort gibt es viele Sachen. Wichtig ist natürlich, dass auch das Gegenüber die entsprechende Software einsetzen kann und einsetzen will. Da muss man sich schlussendlich mit seinen Gesprächspartnern einigen und finden.
Sie haben ja auf der Webseite skip.ch zahlreiche Hinweise aufgeschaltet, wie man sich schützen kann, sollte, wenn man Zoom benutzt. Was steht denn bei diesen Maßnahmen im Vordergrund?
Ja, dort gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einerseits ist die Meeting-ID, die erforderlich ist, um einem Meeting beizutreten, geheim zu halten. Das Meeting kann mit einem Passwort geschützt werden. Dann kann man voraussetzen, dass Leute nur ein Meeting beitreten können, die auch einen Zoom-Account haben, also keine Gäste. Dann lassen sich Warteräume einrichten, wo man Benutzer quasi wegschieben kann, wenn sie stören. Und man sollte die Eingriffe einschränken, in erster Linie das Screensharing, dass nicht jede Person den Inhalt des eigenen Bildschirms teilen kann.
Das sagt Marc Ruf im Gespräch mit Will Moral. Er ist zuständig für die Forschungsabteilung beim Unternehmen für Cybersecurity und Informationssicherheit der Skip AG in Zürich.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info von heute Dienstag, dem 7. April. Das nächste aktuelle Info gibt es dann morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Dann unter anderem mit einem ausführlichen Beitrag über das tragische Ende der Zwischennutzung auf der Schützenmatte. Podcasts, Videos, Bilder und ausführliche Hintergründe zu den jeweiligen Beiträgen findet man rund um die Uhr auch auf unserer Webseite unter info.rabe.ch. An dieser Infosendung mitgewirkt haben Kathrin Hiss und Wilma Rall. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Salim Staubli. Wir freuen uns, wenn ihr zur Abendinfo dem Morgen wieder einschaltet. Bis dann, habt ganz gute Zeit und bleibt gesund.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.